Ah, jetzt ist er weg.
Ah, ups, jetzt haben wir uns richtig verloren. Das ist ja noch nie passiert.
Aber jetzt
Jetzt
hängt er
wieder
ja
weg.
schon wieder.
Oh no, oh no.
Das gibt's ja nicht.
Hallo und herzlich willkommen zur 237. Folge des Erstsichtung-Podcast. Heute dabei der Jan
Hallo.
und der Dani.
Hello.
Den Dani kennt ihr ja und den Jan kennt ihr auch von irgendeiner vorherigen Folge. Ich habe jetzt keine Recherche betrieben, was das war, aber zumindest bei einer Hausaufgabenfolge, als es dieses Format noch gab, warst du mal dabei.
Genau, ist schon einige Jahre her und ist gut, dass wir jetzt wieder mal Zeit gefunden haben für eine weitere Folge und ja.
Genau, und
Ja.
letzte Folge haben wir uns am Ende so ein bisschen durch die Oscar-Nominierungen gestottert. So jede Kategorie von den gefühlt 30 sind wir durchgegangen.
Tot
Und
analysiert, genau.
genau. Und jetzt haben wir uns für drei Filme entschieden, die wir noch besprechen wollen, bevor die Oscars stattfinden. Das sind jetzt vielleicht nicht die größten Anwärter quasi, die bei den Buchmachern die größten Chancen haben, aber es sind zumindest Filme, die ziemlich gut zugänglich sind, würde ich sagen. American Fiction ist da dabei, der ist seit kurzem bei Amazon Prime verfügbar. Und Maestro und Niad besprechen wir noch, das sind beides Netflix-Filme. Also wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann und euch gerne vorbereiten würdet auf die Oscars, dann könnt ihr da gerne reinschauen. Ziemlich hürdenfrei, würde ich mal sagen. Genau. Und wir starten mit Maestro und deshalb mit dem Dani. Der sagt uns mal, was ist das überhaupt?
Genau, ich fasse das kurz zusammen. Und zwar, Maestro ist ein Film über den Komponisten Leonard Bernstein, den ich selber nicht gekannt habe, muss ich sagen. Aber der, glaube ich, vor allem in Amerika ziemlich bekannt ist und auch, ja, glaube ich, einigen was sagt. Und genau, so, ich glaube, sein bekanntestes Werk ist West Side Story. Also, ja, genau, und das Ganze startet dann damit, wie er quasi dann so ein bisschen einen Karrieredurchbruch gehabt hat, wo er dann zufällig einspringen hat müssen als Komponist. Und genau, genau, und das, was dann noch dazu kommt, ist, dass es eigentlich nicht nur so um seine Karriere geht, sondern auch so um sein persönliches Leben vor allem. Also auch um seine Beziehung und ja. Genau.
Also es ist schon irgendwo ein relativ klassisches Biopic. Also es startet jetzt nicht mit seiner Geburt so als kleines
Genau.
Kind, aber es zeigt schon einen großen Abschnitt von seinem Leben und ist jetzt nicht so fokussiert auf diese eine Sache, sondern versucht schon die
Genau.
alles so abzubilden, mehr oder weniger, würde ich sagen.
Genau. Und irgendwie so ein zentrales Thema ist dann immer das, der Konflikt irgendwie zwischen seiner Karriere und seinem persönlichen Leben. Also, das wäre dann irgendwie so der Hauptpunkt. Weil er auch dann irgendwie versucht, so seine sexuelle Identität zu finden. Also, er hat dann immer Affären mit Männern währenddessen. Und genau, da entstehen dann halt immer Konflikte. Also, genau, das war halt auch, ja, zu der Zeit war das halt noch nicht so akzeptiert. Und genau.
Ich muss zugeben, ich habe den Film nämlich nicht gesehen im Vergleich zum Alexander und zum Daniel. Und jetzt würde mich nämlich interessieren, aus dem, was der Daniel jetzt schon gesagt hat, hat auch dann diese persönliche Beziehung und diese Findung nach der Sexualität auch Einfluss auf sein künstlerisches Schaffen in weiterer Folge oder wird das eigentlich nicht zum Thema gemacht?
Also es ist, ich würde mal darauf antworten und würde sagen, so ein bisschen. Also seine Frau, also er ist halt auch verheiratet, eigentlich jetzt nicht den ganzen Film über, sondern irgendwann nach einer Stunde oder so vielleicht, oder 30, 40 Minuten heiraten die mal. Und dann bleiben die auch halt immer verheiratet und seine Frau, die erfährt auch von diesen Affären und so weiter, aber die bleiben halt immer zusammen und sie ist eigentlich auch Künstlerin und sie stellt das so ein bisschen, stellt sich so hinten an, damit sie halt seine Frau ist und ihn unterstützt. Also ich würde sagen, dass man den Einfluss nicht, vielleicht nicht auf ihn so direkt merkt, aber schon auf die Family und vor allem auf seine Frau halt.
Ja. Und was mir aufgefallen ist, oder wie ich das interpretiert habe, ist, dass irgendwie seine Liebhaber dann so ein bisschen seine Musen sind. Also, da gibt es ja auch so Szenen dann nicht, wo er mit denen dann so am Klavier sitzt und wo er gerade sein neues Werk komponiert. Genau. Oder auch dann bei den Erstvorführungen von seinen Werken, wo er dann mit denen eben dorthin geht und auf der anderen Seite sitzt seine Frau und dann merkt man irgendwie so, ja, seine Frau akzeptiert, weil sie weiß, dass er das wahrscheinlich irgendwo braucht. Aber gleichzeitig ist es halt immer so ein bisschen dieses, ja, klarerweise halt so ein bisschen Eifersucht da und ja.
Aber
jetzt, ich finde es spannend dann, ja.
Das ist genau so ein Punkt, das ist richtig schwer darzustellen, finde ich, in Filmen.
Mhm.
Also generell dieses, dass du einen Künstler darstellst und dann auch so diesen kreativen Prozess, so dass du das auch verstehst, also weil oft ist das, glaube ich, auch einfach so Legendenbildung irgendwie oder halt so, dass man es so darstellt, dass der Zuschauer versteht, weil ich denke da zum Beispiel an Steve Jobs, das ist jetzt kein Musiker, aber da gibt es ja diese Szene bei diesem Film, wo er dann irgendwie am Parkhaus oder am Dach von einem Haus steht mit seiner Tochter und dann zu ihr sagt, so in die Richtung, ja, du hast ja diesen riesen Walkman hier, irgendwann packe ich 1000 Songs in deine Tasche, so auf so einem kleinen Format oder so. Und dann, ich glaube halt nicht, dass der iPod, dass das der Moment war, wo jemand gedacht hat,
ja, ist eigentlich auch ein sehr guter Vergleich, den du da gebracht hast mit dem iPod. Ich denke da jetzt mehr daran, dass es sich da ja in dem Zusammenhang um einen Dirigenten handelt und eigentlich nicht um so einen direkt schaffenden Künstler, sprich also der jetzt selbst Musik macht, in denen er dann seine Emotionen und Gefühle direkt transportieren kann vielleicht. Weil ich finde das zum Beispiel im Vergleich bei A Star is Born kommt zum Beispiel diese inneren Gefühle und diese Verliebtheit zwischen den beiden und diese Beziehung sehr gut rüber. Die wird dann eigentlich auch in der Musik zum Ausdruck gebracht. Merkt man das da dann eigentlich auch, dass das ähnlich ist, also dass das dann über das Orchester transportiert wird, dass diese Emotionen rüberkommen?
Dann ich spring mal ein. Sag mal.
Ja, genau. Das ist eigentlich ja, ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil da gibt es auch vor allem zum Schluss hin dann die Szenen, wo er richtig so das Dirigieren als so Ventil benutzt, damit er das irgendwie verarbeiten kann. Also er steht dann vorne und ist richtig drinnen und man merkt richtig, er ist so ja, fast schamanisch dabei, also er fängt zum Schwitzen an und also so das typische Dirigent, der halt voll drinnen ist, aber noch ein bisschen mehr so.
Und,
genau. Und was dann.
Er ist ja aber Komponist.
Genau.
Okay, also er ist ja schon schaffender Künstler. Also zum Beispiel West Side Story, das ist halt schon von ihm komponiert auch und erdacht, die Songs und so weiter.
Genau. Und das finde ich auch am Anfang ziemlich gut, weil da hat er auch ein bisschen so den Struggle zwischen, was macht er jetzt? Also wird er jetzt der reine Dirigent oder versucht er auch selbst Sachen zu komponieren und. Da gibt es auch das eine Interview, das er dann, glaube ich, gibt. Also, wo er halt dann interviewt wird von einem Typen und da redet er auch über das, also, dass er irgendwie noch nicht so wirklich zufrieden ist mit dem, was er jetzt selbst geschaffen hat und dass es eigentlich voll wenig ist, so, also, genau.
Und
ja, sehr gut.
Vielleicht ein paar Sachen, die noch zu erwähnen sind, weil das sonst so übergangen wird, also weil du gemeint hast, A Star is Born?
Ja.
Was die beiden Filme miteinander verbindet, ist, dass bei beiden Bradley Cooper Regie geführt hat und auch die Hauptrolle spielt.
Ah, interessant, ja. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja.
Also das heißt, der Vergleich ist wahrscheinlich sehr gut, also man kann die Filme schon vergleichen, würde ich sagen, generell.
Vielleicht kann man da jetzt auch indirekt über die Handschrift von Bradley Cooper reden, dass die vielleicht jetzt aufgrund dessen, dass ich es noch nicht gelesen habe und noch nicht gewusst habe, vielleicht indirekt an dem Gesamtkonzept erkannt habe, dann wie es gemacht ist. Vielleicht ist der Vergleich jetzt auch so gekommen.
Also, das ist was, wo ich noch gern drüber sprechen würde dann. Vielleicht ganz kurz noch. Der Film ist auch so ein bisschen in zwei Teile unterteilt. Also, der fängt schwarz-weiß an und dann geht es irgendwann in Farbe über. Falls genau. Wenn das jetzt jemand schaut und dann auf einmal sagt, das ist ja schwarz-weiß, ich wusste ja nichts davon. Und ich weiß nicht mehr genau, weil ich bin da kurz vorm Übergang eingeschlafen, damals zu Weihnachten. Aber irgendwie, ich glaube so ungefähr, wenn die heiraten oder so, oder wenn das Kind dann zur Welt kommt, irgendwie so. Oder ja. Oder ziehen die um, ich weiß nicht mehr, irgendeinen Punkt gibt's und dann ist halt ab dort ist alles Farbe. So ein kleiner Zeitsprung ist auch. Ich glaube, das Kind ist dann erwachsen irgendwie. Das sind so 10 Jahre Zeitsprung oder so. Dass das Kind so als kleines Kind wegläuft und dann so als große Tochter wieder zurückkommt.
Genau, ich überlege gerade, das ist schon länger her, aber ich weiß nicht, beim Anschauen jetzt da war es mir zuerst nicht ganz klar, wie, also was jetzt genau passiert ist so bei dem Sprung.
Also das heißt,
wie groß der Zeitsprung war.
Das ich glaube schon so 10 Jahre. Wegen dem Kind, weil die dann alle älter sind.
Ja.
Könnte man diesen Switch dann von schwarz-weiß auf Farbe und diesen Zeitsprung dann auch so lesen, dass man quasi sagt, dass da irgendwie die Information kommuniziert werden möchte, dass er quasi angekommen ist jetzt in seinem Leben, dass es plötzlich funktioniert und irgendwie alles in Farbe sieht, oder ist es einfach mehr so?
Ich würde sagen umgekehrt, es wird eigentlich noch schlechter dann, wenn alles Farbe ist.
Ja. Ja, stimmt, weil dann gehen so die Krisen der Reihe nach los, nicht? Also genau, was dann ja auch nur ein großer Punkt ist, dann fängt irgendwie die Story dann an, dass seine Frau halt gesundheitliche Probleme kriegt. Also die hat dann eine Krebserkrankung, glaube ich. Genau. Und da fangen dann irgendwie halt rundherum auch die ganzen Krisen an.
Also ich muss sagen, ich fand generell den schwarz-weißen Teil irgendwie spannender und interessanter.
Ja. Ja, ich meine, generell, was ich da so ein bisschen daran vielleicht kritisieren würde, ist, dass es sich zum Schluss hin halt so ein bisschen zieht dann. Also ist mir halt so vorgekommen beim Anschauen. Also gerade der zweite Teil dann, das, ja.
Also ist es dann aufgrund dessen vielleicht auch etwas, wie soll man sagen, nicht mehr so interessant oder weniger packend dann, weil wahrscheinlich zuerst der Aufbau sehr euphorisch passiert und man mal so quasi alle Erlebnisse und dieses Ausprobieren von seiner Persönlichkeit vielleicht auch mitbekommt und danach dann das dann quasi gipfelt mit vielleicht der Hochzeit und dem Kind und dass dann vielleicht auch dieses alltägliche Leben einkehrt, das da vielleicht so ein bisschen thematisiert wird. Würdest du sagen, dass vielleicht das auch ein Punkt ist? Falls man es so beschreiben kann, ich meine, ich habe den Film nicht gesehen,
irgendwie schon, also man kann schon sagen, glaube ich, dass er beruflich dann schon alles erreicht hat, so ein bisschen, dass dann so ein bisschen das raus ist, der Gedanke von, ich muss noch das und das schaffen und das wird auch, da gibt es irgendwie so Werke, wo, also seine Frau sagt mal sowas in die Richtung, du schreibst nur noch so Musik für die halt irgendwelche Kritiker geil finden, aber was eigentlich niemand versteht und was niemanden berührt und so.
Das ist schon eine super, super gute Überleitung dann auch zu den anderen Filmen, die wir heute dann auch besprechen werden, weil es sind dann ähnliche Themen, die da dann noch kommen, ja.
Ich würde vielleicht zum Abschluss noch den Dani fragen, wie es für ihn so war, so generell der Film, wie es dir gefallen
Ja,
hat einfach.
genau. Also, das ist vielleicht meine Kritik vorher ein bisschen falsch rübergekommen. Also, generell habe ich ihn extrem gut gefunden. Gerade so genauso die irgendwie das künstlerische Finden und wie halt so das ganze Familienleben drumherum passiert. Das ist irgendwie, boah, also hat mich ziemlich, ziemlich mitgenommen. Also, ich war, ja. Vor allem irgendwie, für mich war es irgendwie jetzt, im Nachhinein irgendwie doch eher umgekehrt. Also, ich habe dann am Anfang habe ich gedacht, ja, wird das jetzt so ein irgendwie ein bisschen plattes Biografie-Ding, wo nicht wirklich jetzt irgendwie viel passiert. Aber dann zum Schluss sind gerade das, vor allem jetzt die Interview-Szene, was er darüber spricht, über den Prozess und was er so erreichen will, das habe ich extrem gut gefunden.
Also, ich muss sagen, dass es kommt jetzt ein bisschen so haterhaft rüber irgendwie, aber mich hat das so ein bisschen gestört, dieses ich habe halt immer das Gefühl, ja, der macht das, weil er sich irgendwie beweisen will oder weil er jetzt den Oscar unbedingt haben will, also Bradley Cooper jetzt. Und zu wissen, dass
Ach
er
so,
halt
ja.
der Hauptdarsteller ist und gleichzeitig auch der Regisseur, und das gibt es ja öfter, aber ich fand es trotzdem irgendwie, ich konnte da nicht abschalten. Ich habe das immer so
Okay,
gesehen aus dieser
ja.
Perspektive raus und nie so
Okay.
jetzt rein im Film, und deswegen war es für mich so ein bisschen schwierig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der schlecht ist, also überhaupt nicht. Also ich finde das auch, dass er schon richtig gut passt für die Rolle. Es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt nur drinnen ist, weil er Regisseur ist, sondern er passt auch für die Rolle. Und auch Carey Mulligan, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, dass die seine Frau spielt, die ist auch richtig gut. Also generell die hauptweiblichen Darsteller dieses Jahr sind ja sowieso, finde ich, alle ziemlich krass irgendwie. Also ob das jetzt Emma Stone ist oder Lily Gladstone von Killers of the Flower Moon und so weiter. Aber ich fand auch, dass Carey Mulligan in Maestro richtig, richtig gut ist. Und auch vom Inszenatorischen, es gab zum Beispiel da ganz am Anfang, weiß ich nicht, ob du dich erinnern kannst, da wohnt er irgendwie so im Musikhaus, so in der Oper oder was das ist, und dann gibt es irgendwie so eine Kamerafahrt, wo er oben so die Tür aufmacht und dann fährt das so komplett durch das Haus und bis dann auf die Bühne und so, und das ist schon geil inszeniert. Also so rein objektiv, finde ich, kann man super wenig dran kritisieren, aber ich konnte halt da einfach nicht aus den Gedanken raus, dass der da jetzt sich was erzwingen will mit dem Film, so blöd sich das anhört.
Okay. Ja, da verstehe. Da komme ich dann vielleicht bei einem anderen Film nochmal drauf. Und da ist es dann nochmal, ja.
Okay. Ja, gut.
Okay, ja.
Ah,
Was
und
mich jetzt
vielleicht noch
abschließend, ja.
eine Sache noch abschließend von mir auch noch, und zwar was ganz ein großes Thema war bei dem Film, war immer die Nase. Im Vorfeld und dann auch am Anfang, weil der Leonard Bernstein, der hatte halt irgendwie eine prägnante Nase, und dann hat Bradley Cooper dann auch seine prosthetische Nase bekommen für den Film, und dann gibt es viele Leute, die sagen, das schaut aber scheiße aus, und dann gibt es andere Leute, die sogar noch sagen, das ist aber Antisemitismus, wenn der jetzt da eine größere Nase bekommt für den Film. Und da würde ich noch gern wissen, ob du da irgendwas dazu zu sagen hast.
Okay, genau, also da haben wir, glaube ich, letztes Mal kurz drüber schon gesprochen.
Kann
Ich
sein,
glaube,
ja. Aber ich
das ist
weiß nicht,
nämlich
ob
der
es in
Punkt.
der
Ich glaube,
Aufnahme war oder nicht.
ja, ich glaube, mir wäre es nämlich nicht wirklich aufgefallen, wenn wir darüber geredet hätten vorher. Aber genau, mir ist nur dann zum Schluss jetzt rein vom Optischen, wie es ausschaut, ist mir aufgefallen in der einen Szene, wo er in irgendeiner Bar ist, wo er dann tanzt, wo so ein komisches, recht dunkles Licht ist. Und das farbige Licht, da hat das irgendwie ganz komisch ausgeschaut. Also da waren so irgendwie viel zu arge Reflexionen auf der Nase. Das war so ganz zum Schluss, das weißt du, was ich meine, war.
Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst.
Ja, ja. Also ich habe dann auch immer ein bisschen drauf geachtet, genau, dann.
Also, weil ich muss sagen, ich fand, es war so ein bisschen so künstlich, finde ich, die Aufregung drumherum. Also, ja. Es wäre natürlich weird, wenn der jetzt im Nachhinein den Oscar gewinnt für bestes Make-up, wenn da so eine Aufregung war auf der Nase. Aber so insgesamt fand ich es jetzt nicht störend. Also ich habe eigentlich während dem Film nicht zu sehr auf seine Nase geachtet. Ja. Okay. Jetzt der Jan kann noch was abschließend noch was fragen oder feststellen.
Ja, ich wollte jetzt abschließen. Ich wollte abschließend jetzt noch fragen, wenn man jetzt quasi den Film zuordnet in diese klassischen Genres, die man jetzt auf Netflix findet, findet ihr, dass er in der Kategorie, ich glaube, ist es Romance Drama, wo jetzt aktuell zu finden ist, findet ihr, dass er dort gut aufgehoben ist?
Also Drama würde ich sagen, ja. Weil für mich ist alles, was jetzt nicht Genre ist halt Drama für mich. Also wenn ich nicht sagen kann, das ist ein knallharter Actionfilm oder ein Horrorfilm oder eine Komödie, dann ist für mich alles Drama. Also jeder normale Film ist ein Drama für mich. Also das ja. Beziehung, es steht schon super im Vordergrund, finde ich. Es ist schon so, dass die Frau von ihm fast zur Hauptrolle wird teilweise. Fast mehr im Vordergrund steht als er selber, aber Beziehung irgendwie ja und irgendwie nein. Ja, weil jetzt rein so, es geht schon um eine Beziehung und es geht schon darum, dass wie die miteinander umgehen und wie sie vor allem mit der Situation umgeht, dass er da irgendwie Geschichten mit anderen Männern hat, aber es ist jetzt kein Romance-Film. Also das würde ich auch nicht sagen.
Okay, es war nämlich für mich dieser Punkt, wie der Alexander mir die Filme weitergeleitet hat, über die wir in dieser Folge sprechen, war es für mich so, dass ich zuerst einmal alle gesucht habe auf Netflix und dann den anderen American Fiction findet man auf Amazon Prime. Und dann habe ich mir die Kategorien angesehen und dann, weil ich zuvor noch keinen von denen gesehen habe, und dann bin ich so vorgegangen, dass ich nach dem Genre, das mich generell mehr interessiert, habe ich dann einmal angefangen zu schauen und habe dann damit mit Niad gestartet. Und deshalb ist sie dann Mestro eigentlich, wie soll man sagen, habe ich mir vorgenommen, später anzusehen, aber jetzt ist die Folge doch schon schneller gekommen. deshalb ist sie das jetzt nicht mehr ausgegangen. Und ja, ich finde dann Genres auch immer ein sehr wichtiger Punkt, finde ich, und wie sie auch auf den Streaming-Plattformen platziert sind. Weil ich finde, für mich persönlich zum Beispiel ist das immer ein großer Punkt, was das Auswahlkriterium angeht, wenn ich zuerst vielleicht keine Rezensionen gelesen habe oder nicht direkt Werbung von irgendwem anders für einen Film bekommen habe.
Also ich finde, das ist aber sau schwierig, ehrlich gesagt. Also ich mache halt beruflich auch manchmal so Programmhefte, so für so Vorstellungen von Filmen. Und da sind dann auch Filme dabei, die ich schon selber gesehen habe. Und ich muss dann meistens googeln, um zu sehen, in welches Genre andere Leute diesen Film einordnen, weil ich das teilweise richtig schwierig finde, die in so eine Schublade zu stecken.
Okay, ja, auch ein guter Punkt, wenn man das dann selbst einmal definieren muss, quasi, dass es dann doch nicht so klar ist, ja.
Also ich finde auch, immer so eine Frage ist, so Animationsfilm ist ja eigentlich kein Genre.
Das stimmt auch wieder, ja. Eigentlich dann können die Handlungen von bis gehen und das kann eigentlich von einem Actionfilm bis zu einem Liebesroman oder einem Thriller eigentlich alles sein, ja.
Ja. Und auch so wie, wir haben vor ein paar Folgen hier besprochen, Past Lives, so ein bisschen unser heimlicher Oscar-Favorit, so Underdog.
Ja.
und da das geht dann nur um eine Liebes- unter Anführungszeichen Beziehung so, aber ist jetzt auch, würde ich nicht sagen, dass das ein romantischer Film ist oder Romance oder so. Das ist halt ganz was Eigenes und das finde ich richtig schwierig. Aber beim nächsten Film, bei Niad, da ist das auf jeden Fall einfacher, würde ich sagen, den in ein Genre zu stecken. Da würde ich auch selber was finden, ohne googeln. Und ich würde den mal vorstellen, kurz für euch. Weil ihr habt den zwar eh gesehen, aber für die Zuhörer vielleicht. und zwar, Niad ist auch relativ aktuell, auch auf Netflix gestartet. Und es geht um die Diana Niad oder Nyad oder wie auch immer man das aussprechen möchte. In den Hauptrollen haben wir Annette Bening und Jodie Foster. Und es ist ein, eigentlich wie Maestro kann man sagen, ein Film, eine Biografie über eine wahre Person, also die es halt auch in der Wirklichkeit gegeben hat. Und zwar eben diese Frau Niad. Und sie ist halt so Extremsportlerin. Sie ist so Ausdauerschwimmerin, ist das der Begriff? Oder so Langstreckenschwimmerin, also die schwimmt halt tagelang durchs Meer und hat halt alle möglichen Rekorde gebrochen. Nur eine Strecke. Und das sehen wir nicht. Also der Film startet, wo sie schon so in, glaube ich, über 50 zumindest ist, vielleicht sogar Anfang 60. Und dann ist sie, eigentlich ist ihre Karriere schon vorbei, aber sie hat halt noch eine Strecke offen, die sie noch nie geschwommen ist. Und also die sie schon mal versucht hat und aber damals als keine Ahnung, 26-Jährige oder halt in ihren 20ern, glaube ich, hat sie das dann nicht geschafft, diese Strecke. Und das ist irgendwie von Amerika nach Kuba. Aber ich weiß jetzt nicht, wo sie startet, aber das ist halt ewig lang, 50 Stunden oder so.
Ja. Genau.
Und sie versucht das dann halt nochmal als 60-Jährige oder halt in Mitte 50, glaube ich, startet sie das erste Mal wieder zu trainieren. Und wird dann auch teilweise, gibt es da auch Medien, die das darüber berichten und so weiter. Und der Film beschäftigt sich einfach mit dieser Zeit einfach von im Leben und ob sie das schafft oder nicht. Und es geht auch hauptsächlich um die Beziehung, also die sind jetzt nicht in keiner romantischen Beziehung, aber einfach diese beiden Frauen, die sich schon seit Ewigkeiten kennen und wie da die ganzen, wie sagt man, so einfach wie das so funktioniert, die Dynamiken in der Beziehung zwischen den beiden. Ja, das ist so die Handlung, würde ich sagen, und der Film ist halt komplett so ein normaler Film, aber zwischendrin gibt es dann immer wieder Originalszenen von der echten Diana, wie die damals geschwommen ist und so weiter. Hauptsächlich so Medienberichte werden dann so eingebunden zwischendrin und dadurch bleibt das immer greifbar und man denkt sich, ja, das stimmt, das ist ja echt, das ist ja nicht nur ein Film, den ich mir hier anschaue. Genau, und das war es eigentlich. Genau 2 Stunden dauert der und dann am Ende schafft sie es halt oder nicht. Obwohl wir spoilen, also am Ende schafft sie es halt natürlich und ist halt eine krasse Leistung. Genau. Also hier 100 Meilen, mehr als 100 Meilen im offenen Meer muss sie schwimmen.
Ich glaube, es sind genau 177 Kilometer zwischen Kuba und Key West, ja.
Und kanntet ihr die Diana Nyad davor, die echte Person?
Boah, das war irgendwie immer, ich habe immer überlegt, ob ich das damals irgendwie mitverfolgt habe. Irgendwie ist mir so im Hinterkopf vorkommen, aber ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich irgendwo mal eine Schlagzeile gelesen, so erste Frau, die von Kuba nach die West streamt, aber ja.
Ich muss auch zugeben, ich habe sie auch nicht gekannt vor und ich glaube, dass es auch ein Punkt ist, 2013, dass da diese ganze Reichweite von so Extremsportarten eigentlich noch nicht so gegeben war, wie es heutzutage ist, weil wenn man zum Beispiel auch an das Race Across America denkt, wo die quer durch Amerika fahren, weil es ja auch eine Ultrasportart ist, wie das Schwimmen auch ist. Das hat eigentlich erst in den letzten Jahren ein bisschen mehr Bekanntheitsgrad erlangt. Und da kennt man zum Beispiel auch den Christopher Strasser als Österreicher, der das schon mehrfach gewonnen hat. Und ja, 2013 war da eigentlich noch nicht so viel. Und da muss man eigentlich sagen, ich glaube auch aufgrund dessen, was im Film ja auch thematisiert wird, sind die finanziellen Mittel gewesen, mit denen sie eigentlich immer zu kämpfen hatte, um das Projekt umzusetzen. Und man merkt auch heutzutage ist es eher so, dass eher schneller Sponsoren einsteigen bei solchen Ideen, um das auch marketingtechnisch besser zu vermarkten. Ich glaube, dass 2013 zu dem Zeitpunkt eben auch die Nachfrage noch nicht so da war, um so Projekte auch größer zu präsentieren.
Ich denke auch, dass das stimmt
Ja, das
alles.
ist ein guter
Also bei
Punkt.
mir war es auch so wie beim Dani, dass ich glaube auch irgendwie, dass ich das mal gesehen
Ja.
habe in der ZIP oder so, einfach so als
Ja.
Benutzer-News-Meldung, dass die das halt
Ja.
geschafft hat. Aber ich habe das jetzt nicht verfolgt oder da mehr drüber gelesen. Aber ich glaube schon, dass ich so einmal gehört habe, dass da jemand irgendwie geschwommen ist. Aber ganz sicher kann ich es auch nicht sagen. Aber storymäßig genau das. Was, so in etwa. Dann für den Jan mal. Du hast das gesehen als ersten Film. Wie war es dann
Genau.
für dich? Du kanntest ja auch die Story nicht, so wie wir alle. Und ja, wie war's?
Ich hab dann nochmal angefangen, den Film zu schauen. Und dann war es eigentlich so, dass er mich anfangs nicht ganz gecatcht hat, weil ich einfach diese Story nicht geglaubt habe, dass diese 60-jährige Frau jetzt das nochmal probieren wird, da quasi zu schwimmen am offenen Meer. Und es war dann eigentlich so ein bisschen für mich, dass ich mir gedacht habe, okay, richtige Story dahinter. Also ich war eigentlich, wie soll man sagen, bis zur Mitte des Films habe ich nicht geglaubt, dass das wirklich passiert ist, um ehrlich zu sein. Auch mit diesen Aufnahmen, ich war immer ein bisschen skeptisch, weil ich mir gedacht habe, das kann kein Mensch schaffen und schon gar nicht in dem Alter. Und der Film hat sich dann aber recht gut entwickelt und mir hat es dann auch sehr gut gefallen, dass eben dieser Navigator, der dann hinzugekommen ist, später quasi so einen großen Teil da ausgemacht hat, was ihre persönliche, also wie das diese Umsetzung des Projektes dann auch vonstatten gegangen ist. Weil man eben dann zum Schluss finde ich das ganz cool, wie die Grafik gekommen ist mit den ganzen Versuchen, wo sie geschwommen ist, routenmäßig und dass man dann auch sieht, dass sie 1978 da ganz weit nach links abgetrieben ist und das eben ein großer Navigatorfehler war. Und dass es sich dann da auch so gut entwickelt hat, dass man sieht, dass das Team das um und auf ist, auch solche Ideen umzusetzen, die sie da hatte. Und wie soll man sagen, aber sagen wir, ab der Mitte des Filmes hat es mich dann schon sehr gepackt. Und dann war ich eigentlich schon so, dass ich dann wissen wollte, bis zum Ende hin, schafft sie es jetzt oder schafft sie es nicht. Und mir hat auch diese Thematik gut gefallen. Also bezüglich der Beziehung mit ihrer Freundin, unter Anführungszeichen, wo man eigentlich bis zum Schluss nicht wirklich gewusst hat, ob das jetzt wirklich ihre Partnerin ist, mit der sie irgendwie eine intensivere Beziehung pflegt oder ob die sich einfach nur im Leben so unterstützen, habe ich dann auch ganz spannend gefunden bis zum Ende, dass das vielleicht auch nicht aufgeklärt wurde, so direkt. Wie hast du
Okay.
das wahrgenommen, Dani? Also.
Okay. Interessant, aber bei mir war es irgendwie genau umgekehrt so. Also,
Ah, okay.
ich hab schon von Anfang an gewusst, dass es wirklich passiert ist und dann auch, dass er schafft.
Ja.
Also, irgendwie am Anfang habe ich es noch interessant gefunden. So, wie man sieht, wie sie das aufbaut und versucht dann auch die Sponsoren zu finden und reinzukommen. Aber irgendwie dann so ab der Mitte, wo dann ja immer halt immer die neuen Versuche sind, also ich probiere es noch einmal. Da war es dann irgendwie für mich dann schon so, ja, eh schon klar, was dann passiert und dann, ja. Und was ich vor allem, was bei mir der Punkt war, was ich am meisten irgendwie vermisst habe, war irgendwie so, oder was mir irgendwie nicht so ankommen ist, ist irgendwie so das Abenteuergefühl dabei. Also, was ich dann so am Meer sehe bei den Szenen, das hat mich irgendwie nie so wirklich gecatcht nachher.
Ja, das stimmt eigentlich schon. Das hätten sie vielleicht so filmerisch ein bisschen in den Szenen ein bisschen mehr ich finde, da hätte ein bisschen mehr Spannung rein können auch. Vielleicht
Ja.
auch diese Quallenstiche dann, das war alles ein bisschen sehr kurz irgendwie.
Genau,
Also
das war's.
das hätte vielleicht ein bisschen mehr, da hätten sie mehr draus machen können, dass das irgendwie schlimmer passiert oder vielleicht auch so ein bisschen diese Erzählung in Zeitlupe. Ich habe das dann eigentlich ganz gut gefunden, wie sie dann einmal aufgeschaut hat, wie sie dann schon relativ weit vor Florida war und dann gemeint hat, soll ich den gelben Pflasterweg Richtung Taj Mahal folgen? Und sie dann gesagt hat, ja, schwimmen wir da weiter Richtung Taj Mahal. Und das war dann schon irgendwie sehr gut. Und dann irgendwie, dass diese Halluzinationen dann auch gut rausgekommen sind, was irgendwie schon wahrscheinlich ein großer Punkt war in dem Vorhaben, dass das halt wirklich sehr oft passiert ist. Und ja, das war zum Beispiel gut gemacht, finde ich. Aber wieder, wie wir gesagt haben, beim Quallenstich da oder irgendwie auch, wie die Haie gekommen sind, das ist sehr schnell abgetan worden irgendwie.
Also ich finde es auch so, so eine Mischung aus beiden Meinungen, würde ich sagen. Einerseits bin ich da beim Dani, bei dem, dass es am Anfang irgendwie besser war. Also man weiß ja dann irgendwann, ja, sie wird schon schaffen, weil was ist sonst der Punkt von dem Film? Also wenn sie jetzt dann einfach vom Hai gegessen wird in der letzten Minute, dann ist es halt... Ja, okay, keine Ahnung, dann weiß ich nicht, was mir der Film sagt. So, versuch keine irgendwie Challenges in deinem Leben zu haben, weil sonst wirst du am Ende vom Hai gefressen. Also dann hat er keine Aussage, so, finde ich. Und dann, irgendwie war es auch für mich so repetitiv, dass da sind halt immer diese Versuche und dann kommt halt, ja... Jetzt ist das passiert, deswegen hat es nicht funktioniert. Und jetzt ist das passiert, deswegen hat es wieder nicht funktioniert. Und es ist halt richtig schwierig, sowas darzustellen, weil wenn du jetzt den Film um eine halbe Stunde kürzt und sagst, du machst halt die Versuche, zeigst du kürzer oder was auch immer, dann hast du halt den Effekt nicht, dass das am Ende so eine Leistung ist. Weil dann denkst du dir, naja, hat eh eigentlich relativ schnell funktioniert. So im Film gefühlt. Deswegen, man muss es schon sehen, dass sie scheitert, aber irgendwie, man weiß ja, dass es dann irgendwann funktioniert und dadurch war es ein bisschen schwierig. Und andererseits finde ich, dass das Extreme ist für mich schon gut rübergekommen. Dieses, dass es da wirklich um, dass das so übermenschlich ist, was die da macht und dass das jetzt nicht irgendwie so ein Rekord ist, wie der oft im Guinness-Weltrekord Buch ist, irgendwie die meisten Heidelbeeren innerhalb von einer Minute gegessen und dann siehst du, wie da die alle vom Tisch nimmt oder so ein Scheiß. Sondern dass das schon wirklich irgendwie was ist, was an die Grenzen des menschlich Möglichen geht und auch so kleine Momente, wo dann plötzlich eine junge Schwimmerin sagt, das auch versucht und als die dann scheitern, die sich dann so freuen drüber, dass... dass die das auch nicht geschafft hat. Das hat mir auch irgendwie gefallen. Also der Film hat schon eine gewisse Wärme und hat schon seine Momente. Mich hat auch die Inszenierung am meisten gestört. Ich finde, dass der Film auch super hässlich ist irgendwie. Also das ist kein Film, wo ich mir denke, den hätte ich gerne im Kino gesehen. Also ich finde Maestro zum Beispiel, den kann ich mir auch gut im Kino vorstellen, aber Nia, das ist teilweise das wie so eine Sitcom schaut das aus, vom Color Grading her und so, das hat mich einfach nicht so angesprochen vom Stil her.
Da würde ich dir nämlich auch zustimmen an dem Punkt. Es ist auch vor allem, ich finde, die Musik beim Film generell hätte man irgendwie auch treffender wählen können für verschiedene Szenen und vielleicht auch ein bisschen so um Spannung vielleicht auch aufzubauen in manchen Szenen. Vielleicht hätte das eine andere Wahl der Musik auch noch ein bisschen untermauert. Und wie gesagt, auch die Kameraführung generell. Ich finde, da haben sie sich wahrscheinlich ein bisschen so die Frage gestellt, weil es gibt ja schon The Other Shore, diese Dokumentation von Diana Nyad, die 2013 rausgekommen ist. Das mehr eigentlich ihre Biografie belichtet. Und da ist dann die Frage, ob sie da eigentlich, wie soll man sagen, das dann vermeiden wollten, dass es zu dokumentarfilmartig wird und dann aber auch nicht zu spielfilmmäßig.
Hallo und willkommen zurück nach einer Serie von technischen Problemen. Ich bin jetzt komplett rausgekommen. Und zwar ging es um Niat, dass das alles irgendwie furchtbar ausschaut. Und genau, dass das irgendwie nichts, kein so, also schon ein guter Film ist, aber halt nicht so funktioniert hat. Ich muss sagen, um jetzt wieder sachlich zu werden, oder eigentlich eher emotional, ganz am Ende hat es mich wieder zurückbekommen. Also als sie dann da rausgeht und dann nochmal auch dieser Satz kommt, dass sie da niemand berühren darf, weil wenn sie jetzt jemand da, bevor sie aus dem Wasser raus ist, wenn sie da jemand berührt, dann ist der komplette Versuch gescheitert und das gilt nicht und ist nicht geschafft und da hat es mich dann schon nochmal erwischt und das hat mich dann auch so berührt irgendwie, dieses, oh mein Gott, der hat das geschafft, und dann auch im, so beim Abspann sind ja dann nochmal ganz viele so Videoschnipsel von ihr, von der echten Person, und da dachte ich mir schon, ja toll, super, gut gemacht.
Ja.
Ich habe es dann ganz am Ende nochmal gut gefunden, dass sie das Thema nochmal aufgearbeitet haben, dass sie halt sehr zu Übertreibungen neigt und die Storys immer sehr ausschmückt, wenn sie von ihren Versuchen erzählt. Finde ich nämlich ein bisschen dann, was wir vorher schon kritisiert haben am Film eigentlich, dass wir finden, dass manche Szenen eigentlich filmerisch mehr aufgearbeitet hätten werden müssen. Das macht sie dann eigentlich persönlich schon, dass sie dann eher dazu neigt, dass sie es ein bisschen mehr ausschmückt und dann dramatischer erzählt, als es dann eigentlich war. Und da finde ich dann ihre Freundin immer sehr, sehr gut, wenn die dann immer da sofort reinkrätscht und sagt, okay, ganz sachlich, so dramatisch war es nicht.
Ja, das muss ich auch sagen. Da kam jetzt ein bisschen ein Bogen zu den Oscars spannen, nicht? Weil ich glaube, er ist ja nominiert für Best Actress und Best Supporting Actress. Also das war richtig gut dargestellt, finde ich.
Also die Persönlichkeit und... Also die Besetzung war gut und für mich ist es einer dieser Filme, wo ich mir denke, ich bin froh darüber, dass ich irgendwie die Story mitbekommen habe, dass ich weiß, dass es die gibt und dass der aufmerksam macht generell auf diese Geschichte von der Frau und ist schon wert, den zu sehen alleine, um sich dann noch mehr mit ihr beschäftigen zu können, würde ich sagen.
Wie würdet ihr jetzt sagen, im Vergleich zu anderen Filmen, die ähnliche Handlungen haben, wie zum Beispiel Chasing Maverick, wo es um diese große unsurfbare Welle geht, oder auch vielleicht um Soul Surfer, wo sie dann eigentlich quasi noch mehr einstecken muss, um ihren Traum zu leben, vom Grad der Inspiration, wenn sie diese Filme zum Beispiel vergleicht oder auch andere. Wie findet ihr persönlich, ist da quasi dieses unschaffbare große Ding transportiert worden?
Ich finde eigentlich schon ganz okay. Es ist halt was am Anfang so ein bisschen ungreifbar ist, weil man nicht so checkt, wie lange das dauert und was das für den Körper bedeutet. Und am Ende, finde ich, checkt man das schon. Es ist vielleicht am Anfang so ein bisschen, weiß man nicht, wie groß diese Hürde eigentlich ist. Das wird nicht so gut rübergebracht, finde ich. Aber am Ende sind eigentlich keine Fragen mehr offen, finde ich. So. Also auch dieses... was auch der Jan schon angesprochen hat, dass es da um das ganze Team geht und dass es da zu richtig vielen vielseitigen Problemen kommen kann, wo man vielleicht gar nicht dran denkt am Anfang. Und dass es nicht nur ihre Ausdauer ist, sondern dass halt auch super viel noch das ganze Tierreich, die Haie und die Quallen und also einfach super viele Sachen dabei sind und auch dieses, was ich schon gemeint habe mit dem Berühren, das ist ja die ganze Zeit so, also das, wenn da einmal jemand ins Wasser springt und der auf den Kopf tätschelt, dann ist der Versuch gescheitert so und ich finde, das wird schon ganz gut beschrieben.
Genau, ich habe leider beide Filme nicht gesehen, die du erwähnt hast, aber
Ja.
Aber ich finde es ähnlich.
Ich auch nicht, ich google gerade Sportfilme, was man da so gut
findet. Genau, ich habe sonst nur so als anderen Vergleich vielleicht ein bisschen, ich schaue relativ regelmäßig an einen YouTuber, der so Ultramarathons läuft.
Ah, okay, ja.
Und was ich da nur ein bisschen besser finde, der bringt das immer noch ein bisschen mehr mit rüber, eigentlich wie absurd das Ganze ist teilweise, also, wie soll man sagen, halt irgendwie auch so den Egoismus dahinter so ein bisschen, also, dass es halt eigentlich, ja, ich meine, es wird im Film mal thematisiert, also, dass es halt eigentlich jetzt mal nur für sie ist und dass das ganze Team dahinter sein muss, genau.
Das ist das, was ist eigentlich auch ganz gut dargestellt, finde ich, im Film, dass da ist ja mal kurz so das Ding, dass das die ganzen, diese Freundschaft fast zerbricht, dadurch, dass ihr halt vorgeworfen wird, dass sie so egoistisch ist, dass wenn ihr was passiert, dass das ja auch eine Auswirkung auf alle anderen hat und sie sieht das aber nicht so, sie denkt sich halt so, ja, das ist ja mein Leben und mir ist es scheißegal, ich will das schaffen. So, ich finde, das ist schon ganz gut dargestellt, aber ich weiß, glaube ich, schon, was der Dani auch meint.
Ich finde jetzt auch, weil der Dani vorher angesprochen hat, die Oscar-Kategorie, in dem der Film nominiert worden ist, bezüglich Best Supporting Actor, finde ich dahingehend auch interessant, jetzt im Vergleich zu den Filmen, die ich gebracht habe, mir ist jetzt auch noch eingefallen, bei Eddie the Eagle zum Beispiel ist es ja eine ähnliche Situation, der auch dieses Unschaffbare für einen Normalsterblichen quasi, der den Sport nicht schon ewig ausübt, dann schafft eigentlich. Und da ist es auch wieder der Fall, dass quasi der Coach von ihm auch schon ein erfahrener Skispringer da zum Beispiel war, bei Eddie the Eagle, der schon viel gewonnen hat. Bei Chasing Maverick ist es dann auch wieder so, dass der Coach, der quasi den Jay Moriarty dann auch coacht, auch sehr erfahren ist in der Surfer-Szene. Und da ist es eigentlich bei Niat jetzt mehr oder weniger so, dass der Support oder dieser Mentor quasi ja diesen Part übernimmt, ihre Freundin sozusagen, die eigentlich das noch nicht geschafft hat, was sie dann schaffen möchte, weil es eben so etwas ganz Neues ist. Und das macht es, finde ich, für mich wieder sehr interessant im Vergleich zu den anderen Filmen, weil es dann kein Nachmachen von etwas ist, das schon jemand geschafft hat, sondern wirklich etwas komplett Neues ist, wo man sowieso sagt, das kann keiner schaffen.
Ja. Also ich finde halt auch diesen Aspekt spannend von Dani, was er meinte, dieses, dass es schon so ein bisschen dumm ist. Also dass es dieses, dass es ja so ein bisschen was Unnatürliches ist. Das ist ja nicht, also es gibt, finde ich, so Rekorde oder so sportliche, körperliche Errungenschaften oder Ziele, die man machen kann, irgendwie so Berge besteigen zum Beispiel. Ja, man will den höchsten Berg besteigen ohne Sauerstoff oder so. Das ist für mich irgendwie klar, weil das ist sowas, da denke ich mir, das ist so drinnen irgendwie. Man sieht das und man weiß, das ist auf der Erde und das ist machbar und dann will man das machen so. Aber das, was sie macht, ist ja nochmal ein Schritt drüber hinaus. Ist ja wirklich sowas, wo man sagt, das ist eigentlich nur eine minimale Chance, dass man das schafft. Das ist wirklich was richtig Arges. Und ja, wird schon angesprochen im Film, aber könnte man wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausbauen, diese Thematik. So dieses, den Ansporn, das Mentale irgendwie, die Motivation dahinter.
Ja, was natürlich auch gut ist in dem Film, ist dann die Aufarbeitung ihrer Kindheit, die Beziehung quasi auch zu ihrem Vater, der sie eigentlich zum Schwimmen gebracht hat. Und dann auch diese Zwischenfälle, die da so kurz thematisiert werden, was vielleicht auch um den Trainer geht, wo dann vielleicht auch irgendwie so Vergewaltigungsvorwürfe dann vielleicht im Raum stehen. Man weiß es irgendwie nicht ganz, ob wie viel da dann dran ist. Das wird eigentlich nicht so richtig beleuchtet im Film.
Ja.
Aber man merkt irgendwie, dass sie vielleicht schon ein gewisses Trauma aus ihrer früheren Jugend da mit sich zieht, gegen das sie eigentlich dann auch im Wasser immer so ein bisschen ankämpft und dass eigentlich diese Gedanken immer in ihrem Kopf sind, während sie schwimmt und vielleicht auch das Schwimmen dann als Verarbeitung für diese Gedanken dann dient, ja.
Ja, das finde ich ist wirklich richtig gut gemacht. Weil es ist dann ja immer so ein bisschen die Frage, nicht, warum macht man das? Und also doch ziemlich. Das finde ich auch gut dargestellt, das ist ja ziemlich selbstzerstörerisch eigentlich, weil
Ja.
zum Schluss sieht man, wie sie im Krankenhaus dann liegt und keine Ahnung, eigentlich schon, kann man sagen, kurz vor, also sie stirbt ja dann sogar zwischendurch
Ja.
und wird wiederbelebt. Genau. Also das ist eigentlich richtig gut gemacht, stimmt.
Ich finde, das ist halt wieder so ein Thema, so ähnlich wie bei Maestro. Hatten wir auch dieses, wie stellt man das dar, so eine Eingebung, wie man irgendwie eine Musik schreibt oder so. Und das ist hier quasi auch so diese Begründung, warum macht jemand das, warum ist jemand so krass drauf. Und da finde ich aber auch so die Frage immer, einerseits will ich es sehen und andererseits bringt es mir auch nicht so viel, weil das ist halt im Endeffekt sowieso Textinterpretation. Ja, mit diesem Satz meinte der Autor, wollte hinweisen auf die Unterdrückung der Aborigines in Australien. Ja, aber das weiß ich nicht. Vielleicht war es einfach, hat sich am besten angehört, so das so zu schreiben. Und ich finde, das ist so ähnlich. Irgendwie ist schon was dran. Also bei sehr vielen, nicht nur Extremsportlern, sondern einfach auch Profisportlern ist es ja so, dass die das als Kind anfangen, als kleines Kind, wo man sagt, ja, ob der jetzt mit 4 Jahren wirklich schon dachte, ich möchte mal Skifahrer werden beruflich oder Formel-1-Fahrer oder was auch immer, gibt schon einen Einfluss von den Eltern so. Also das ist schon bestimmt was dran, aber ich finde es auch immer so ein bisschen ja, so analysiert einfach, ja, das muss der Grund sein. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, aber andererseits, klar, will man es auch erklären, weil es halt so was Extremes ist. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Film, würde ich sagen, und zum letzten für heute. Und das wäre jetzt American Fiction.
Ja, genau, und da ist es eigentlich
Ja.
jetzt gut anzuknüpfen, weil es da eigentlich auch viel um die Verarbeitung von Konflikten geht. American Fiction ist ein US-amerikanischer Spielfilm von Court Jefferson vom letzten Jahr und die Hauptrolle übernahm Jeffrey Wright, der spielt den Thelonious Monk Allison. Einen Autor, der selbst quasi Bücher herausbringt und aber auch unterrichtet als Hochschulprofessor, wo er immer wieder eigentlich ein bisschen aneckt als Hochschulprofessor, aufgrund dessen, dass er halt sehr kritisch ist und auch immer wieder gegenüber den Studenten sehr, sehr kritische Themen bespricht, was eigentlich dann in der Hochschule, in der er unterrichtet, nicht so auf Anklang stößt. Und der ganze Film basiert auf dem Roman Erasure, also Ausradiert von Percival Everett. Und es ist ein ziemlicher Satirefilm. Und es geht darum, dass quasi dieser Hochschulprofessor eben ein Buch herausbringt, oder mehrere Publikationen schon hat und die eigentlich nie richtig ankommen bei den Lesern. Und es beginnt dann auch so, dass er dann immer in ein Buchgeschäft geht und seine Publikationen sucht und dann findet er sie eben unter afroamerikanischer Literatur und eigentlich nicht in der Literatursparte, wo er sie eigentlich gerne finden würde. Fängt dann auch dort an mit einem Angestellten zu diskutieren, räumt dann auch die Bücher um und spielt sie da eigentlich ziemlich auf. Und es ist dann recht interessant, weil dann im nächsten Zug seine ganze Familie quasi in die Story mit eingebunden wird. Man sieht dann, wie seine Mutter krank wird. Er hat auch einen Bruder, der irgendwie sehr am Abgrund lebt, sprich, der es eigentlich sehr schwer im Leben hat. Und es ist dann auch so, dass wie er seine Mutter besucht in dem Haus, dann lernt er die Nachbarin kennen und da entwickelt sich dann eine Beziehung zur Nachbarin. Und er merkt dann, wie eine andere Schriftstellerin ein Buch herausbringt, das quasi die, also es heißt With Lives in the Ghetto und beschreibt quasi das Leben der afroamerikanischen Einwohner in Amerika in den Ghettos, und es ist relativ primitiv und einfach geschrieben und unterstreicht halt zu 100% das Klischee, wie viele Weiße die afroamerikanische Bevölkerung in Amerika sehen, und er findet das eigentlich höchst bedenklich am Anfang, und er setzt sie dann eigentlich inmitten des Filmes hin und bringt dann selbst ein Buch heraus, das genau vom ähnlichen Thema quasi handelt. Und bringt das, also treibt das dann eigentlich noch mehr auf die Spitze und bedient damit eigentlich jedes Klischee, das es gibt, was die afroamerikanische Bevölkerung angeht. Und umso absurder quasi es ist, umso mehr reizt das dann noch aus. Und es passiert dann ganz schnell, dass dieses Buch dann auch Anklang findet. Und es wird dann auch verkauft für 750.000 US-Dollar, ist das erste Gebot von einem Verlag, dieses Buch dann aufzulegen. Und im nächsten Schritt steigt dann auch Hollywood ein und möchte es dann verfilmen. Und er ist eigentlich dann als Autor, also Monk quasi, nennt sich dann als Autor selbst Star R. Lee quasi, und unter dem Synonym bringt er das Buch dann heraus und will dann unbekannt bleiben. Und es ist dann aber so, dass es dann sogar so weit geht, dass sie eine Story um den Autor erfinden und dann quasi sagen, es ist eigentlich ein international gesuchter Strafverbrecher, der dieses Buch herausgebracht hat, um es noch mehr auf die Spitze zu treiben, dass quasi alle Schwarzen, wenn man das mal so umgangssprachlich sagt, wie es im Film auch thematisiert wird, dann quasi Kriminelle sind, und somit verkauft sich das Buch eigentlich noch besser mit dieser Story dahinter. Und es geht dann eigentlich so weit, dass dann zum Beispiel eine Szene auch im Restaurant ist, wo man dann quasi draußen einen Krankenwagen vorbeifahren sieht, und er verhandelt gerade mit einem Filmproduzenten aus Hollywood über den Verkauf seiner Story eben. Und sobald er die Sirenen hört, läuft er dann weg. Eigentlich aus einem ganz anderen Grund im Film, weil er eigentlich Angst hat, dass mit seiner Mutter etwas ist. Aber der Regisseur glaubt dann zum Beispiel, er hat jetzt Sirenen gehört und er ist wieder auf der Flucht, weil er so ein gefährlicher Mann ist. Und wie gesagt, dieser Film lebt von Übertreibungen. Und am Ende hin, ich weiß nicht, ob man spoilern dürfen, wie es dann ausgeht, aber lass mal das mal kurz offen.
Ja, immer. Aber
okay. Wenn
du magst.
Ja, und am Ende kommt es eigentlich dazu, dass man, wenn man den Film dann bis zum letzten Viertel anschaut, dass es dann so ist, dass der ganze Film eigentlich schon diese Geschichte in verfilmter Version quasi wiedergibt. Und dann am Ende eigentlich gibt es seine Familie, die eigentlich von Leuten gespielt wird, nochmal in der wirklichen Form dann. Und sie suchen dann am Ende eigentlich einen guten Schluss für die Story, wie sie das dann filmerisch abschließen können. Und da bringen sie dann auch mehrere Versionen. Das heißt, der ganze Film ist eigentlich der verfilmte, absurde Roman, den er da geschrieben hat.
Um ich habe das nicht so verstanden.
Nein, jetzt Alexander, sag jetzt.
Also ich habe das so verstanden, dass das schon die echte Story ist und dass er dann ab einem gewissen Punkt, also für mich war alles echt, also echt, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann eben dort bei der Preisverleihung ist und da kommt dann dieses rein, dass er das halt dann zu dem Zeitpunkt dann nochmal alles aufgeschrieben hat, dann als zweites Buch quasi, dass das alles aufklärt, wie das wirklich war und dass er, dass das dann das Verfilmte ist, weil er geht ja dann auch raus aus dem Trailer, aus diesem Filmstudio und dann kommt ja sein Bruder und das ist ja schon der, den wir immer gesehen haben als sein Bruder. Und dann sagt er ja zu ihm, ja, wer spielt mich? Und dann sagt er, ja, Matthew Perry oder wer auch immer. Weißt du, was ich meine? Also für mich war das schon echt. Und dann gibt es ja diese Szene bei der Preisverleihung und da gibt es ja dann so verschiedene alternative Enden, wo er dann so durchspricht mit dem Regisseur, ja, oder er wird erschossen von der Polizei oder die kommt rein, seine Freundin oder das oder das. Und das ist dann quasi das Fiktive. Also wir wissen einfach nur nicht, wie es dann weitergeht, aber er hat halt das irgendwie gebeichtet und dann wird das halt verfilmt, die seine wahre Story nochmal zusätzlich.
Ich glaube nämlich, dass das jetzt ein entscheidender Punkt ist, den du jetzt gerade gebracht hast mit dem Bruder, wie er dann rauskommt, weil ich gerade am Überlegen bin, ob das dann nicht doch ein anderer war.
Weil die haben ja vorher das dieses Thema, dass die mit dem Matthew Perry, ist das nicht ein anderer Perry, wie heißt denn der? Ist jetzt egal, mit diesem Schauspieler und dann dass der Bruder sagt ja am Anfang, dass er irgendwo war und dass er dann verwechselt wurde mit dem Schauspieler oder so. Und dann später am Ende sagt dann die Hauptfigur, ja, der spielt dich.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass das ein Film im Film ist, was wir sehen bis zu dem Punkt. Ich glaube, dass das erst aufgemacht wird in dem Moment, wo die dann bei der Preisverleihung sind. Was sagt denn der Dani?
Oder wie hast du ja, ich würde gerne einhaken. Wir haben nämlich erst gestern am Abend gesehen und zum Schluss war es dann auch nicht ganz klar. Also war...
Tyler Perry heißt der übrigens, den ich meine.
Aber ja, irgendwie bin ich da jetzt eher beim Fritz. Also mit der Schlussszene macht es irgendwie dann so mehr Sinn, dass es halt dann. Aber irgendwie funktioniert dann ja trotzdem beides. Ne? Das könnte dann der Film, könnte der Film sein, den er im Film macht. Gleichzeitig irgendwie.
Also, weil mich hat das dann so ein bisschen Also, er wird sich ja nicht selber spielen. Ich glaube, dass.
Das stimmt schon, ja. Das ist eigentlich dann wieder die Frage, ja. Er würde sich dann nicht selber spielen, wenn alle anderen irgendwie von wem gespielt wären. Und das Thema wäre nämlich auch das, dass diese Szene, während er quasi dieses Buch schreibt, passiert ja plötzlich, kommen ja zwei Leute rein in seinem Büro, die sind ja auf einmal da und dann wird der eine erschossen. Und da hat man eigentlich so das Gefühl, dass er jetzt quasi im Filmset stehen wird. Und das schreibt gerade. Das ist ungefähr in der Mitte des Films.
Das war für mich einfach so eine Visualisierung von seiner Fantasie halt, dass man das darstellt, weil das ist halt schwierig, das darzustellen. Ja, der schreibt halt sein Buch und dann jemand will ja irgendwie wissen, worum geht's da und dann wird das halt so dargestellt, dass halt die Figuren so wirklich miteinander sprechen. Für mich war das einfach nur eine Visualisierung von dem Vorgang des Schreibens.
Ja, könnte man so auch sehen. Ich habe es eigentlich mehr gesehen als quasi so Teaser. Dahingehend, dass vielleicht, weil ich habe da immer dann gewartet, dass quasi sie aus der Szene rauszoomen und dass man dann quasi ein Studio sieht, vielleicht gerade in dem Moment. Das hätte aber nämlich auch irgendwie passieren können.
Du meinst, die Story, weil es ist ja klar, dass es die Story gibt's ja. Also es ist ja nicht, also für mich steht es außer Frage, dass es sein könnte, dass das Fiktion ist im Film. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also für mich Ist es keine Möglichkeit, dass er das Buch schreibt, was wir sehen, und das ist aber alles nie passiert? Weil am Ende sagt er ja, ja, die richtige Mary Kate, nein, keine Ahnung, wie die heißt, die hat sich nie mehr gemeldet bei mir und so weiter. Also die Figur, das ist ja wirklich passiert, so oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja, im das Film stimmt jetzt. Schon. Ja. Das könnte halt auch irgendwie wieder das Interessante sein, weil er ja auch in dem, wie er es macht, quasi, sprich auch diese Dialoge zwischen dir, wo er sich dann eigentlich so primitiv gibt und eigentlich, wie soll man sagen, naiver benimmt, als er eigentlich ist und eigentlich so gesellschaftlich weniger akzeptiert verhält. Die Frage könnte natürlich auch sein, ob das dann nicht auch er das live ausprobiert hat, bevor er das Buch dann quasi geschrieben hat. So im wirklichen Leben, dass er das alles schon einmal erlebt hat, was man da sieht, und das treibt er dann nochmal auf die Spitze im Buch. Dass quasi das, was man sieht als Film, was wir sehen, quasi schon das Buch ist, zum Teil, ja?
Also ich habe das nicht so gesehen. Für mich war es so, dass einfach die, dass einfach am Ende dann er wieder nicht zumindest was die Öffentlichkeit angeht und seinen Erfolg angeht, dann, dass das dann, obwohl das dann alles fake war, dass er trotzdem noch, dass das trotzdem noch erfolgreich ist und dass er den Film dann trotzdem macht, weil er sagt ja irgendwann vorher schon, ja, ich habe eine andere Idee für das Drehbuch oder so. Er kündigt das ja schon an, dass er das ändern wird und, ich weiß schon, was du meinst, es ergibt schon Sinn. Es könnte schon einfach, dass das noch überspitzt ist, dass das schon die fiktive Variante ist. Die fiktionalisierte Variante von dem, was wirklich passiert ist. Aber ich habe es halt nicht so gesehen, aber es ist eigentlich wurscht. Ist nicht so wichtig.
Aber ist euch aufgefallen dann, weil von der einen Autorin, also die liest ja aus dem Buch auch vor, dass sie geschrieben hat, einige Teile, und man kann irgendwie eintauchen in die Story, wie es geschrieben ist. Und man kann sich so ein bisschen ein Bild machen von dem. Aber ich habe es dann selbst seltsam gefunden, dass aus seinem Buch nie etwas vorgelesen wurde. Dass er quasi nie da richtig Einblick gegeben hat, was jetzt die Story ist. Bis auf diese eine Vision quasi, die vorm Schreibtisch passiert ist. Was quasi auch extrem überspitzt war, dass wieder wer erschossen geworden ist. Und auf einmal hat jeder wieder eine Waffe gehabt etc. Aber sonst hat man eigentlich nie, weiß man bis zum Ende nicht, was im Buch passiert, wenn es nicht das Buch ist, was man gesehen hat.
Ja, stimmt, das wird das einmal.
Aber ich, auch wenn das die fiktive Variante ist, dann hat er ja trotzdem das Buch geschrieben. Also weißt du, was ich meine?
Ja.
Wenn jetzt die. Wenn jetzt die J.K. Rowling ein Buch drüber schreibt, wie sie Harry Potter geschrieben hat. Okay, und das ist dann so ein bisschen überspitzt halt alles dargestellt. So ein bisschen drüber, dass sie dann nicht nur abgelehnt wurde am Anfang, sondern halt auch, keine Ahnung, dass der das angezündet hat, das Manuskript oder so. Keine Ahnung, okay? Und dann wäre es ja so trotzdem, dass am Ende kommt dann der Film raus oder das Buch. Und das ist halt dann die überspitzte Variante, wie sie zu dem Erfolg gekommen ist von Harry Potter. Aber es gibt ja trotzdem Harry Potter. Und für mich ist es da gleich. Er hat das schon geschrieben, so oder so. Nur es gibt halt dann nie einen Film zu Fuck, wie das dann heißt am Ende das Buch. Genau. Sondern es gibt dann halt nur den Film von der Story hinter der Story.
Ja.
Aber das Buch gibt es für mich so oder so.
Ja. Der Film, den sie dann zum Schluss machen, ist ja der Film, den man sich dann anschaut.
Ja, das ist so die Frage, ja genau.
Ja.
Aber das ist jetzt komplett in eine andere Richtung gegangen, als ich mir das vorgestellt habe. Aber es ist richtig interessant, ehrlich gesagt.
Das ist ja auch eigentlich so ein wichtiger Punkt, den wir bis jetzt noch nicht besprochen haben. Ist ja auch in Amerika wahrscheinlich auch noch immer diese Benachteiligung in der Literatur eben auch. Also sprich, da sind wir dann eigentlich nicht nur im alltäglichen Leben, was da irgendwie wahrscheinlich noch immer so große Differenzen gibt, Sprich, auch diese Akzeptanz halt zwischen der afroamerikanischen Community und den sogenannten Weißen, wie sie es im Film nennen, sondern dass sie das eigentlich zieht bis in die Literatur, wo es eigentlich gar nicht mehr um den Autor geht, sondern quasi um ganz andere Themen dann schon. Und dass es sogar so weit geht, dass da eben quasi noch immer unterschieden wird, ob quasi ein weißer oder schwarzer Autor dahinter steht.
Also wenn das ist das, was eigentlich mein Fazit gewesen wäre zum Film, was jetzt so ein bisschen zunichte gemacht wurde durch die Diskussion. Weil mein Fazit wäre, was ich richtig gut finde an dem Film ist, dass ich glaube, dass man aus dem Film rausgeht und dann eher über die Thematik diskutiert, anstatt über den Film. Und das finde ich eigentlich richtig gut bei Filmen, die irgendwie eine Aussage haben, dass du dann nicht rausgehst und dir denkst und dann diskutierst, ja, warum hat sie ihn nie zurückgerufen oder warum war eigentlich das so, sondern dass du dann eher drüber redest, ja, man kann irgendwie wirklich nur schwarzer Autor sein, wenn man auch so afroamerikanische Themen anspricht, weil dann kann man toll vermarktet werden und in eine Schublade gepackt werden, aber wenn man irgendwas anderes schreibt, dann wird man nicht beachtet und generell ist es einfach, die ganzen Stereotypen, das verkauft sich besser und man muss in eine Rolle schlüpfen, um das auch zu repräsentieren und so weiter. Diese Themen sind irgendwie was, denke ich, wo man dann drüber spricht nach dem Film und das gelingt dem irgendwie gut, dass man so rausgeht aus diesem reinen, wie war das eigentlich gemacht und wie war das gemacht, sondern dass man schon wirklich über diese Themen direkt spricht, glaube ich.
Ja, stimmt, das finde ich, macht der Film richtig gut, dadurch, dass er so mit Humor verpackt und mit dem, was ja auch drinnen ist, so extrem viel Selbstironie jetzt gegen Hollywood und also es fällt dann leichter drüber zum Reden, also wenn es jetzt so ein komplett ernster, trauriger Film ist, wo man nachher richtig nur, ja.
Es ist auch interessant, weil man könnte jetzt überspitzt sagen, dass thematisiert wird, dass amerikanische Literatur quasi nur den Weißen vorbehalten ist und quasi nur qualitätvolle Literatur von Weißen kommen kann und eben man auch nicht erwartet, quasi, dass man noch immer glaubt, dass quasi die afroamerikanischen abstammenden Personen quasi, die da thematisiert werden, keine qualitätvolle Literatur bringen können, aufgrund von verschiedenen Themen, vielleicht, dass die bildungsmäßig eben schwieriger hatten oder vielleicht eben in wie die eine beschreibt, in Ghettos aufwachsen und die eigentlich nicht die Möglichkeit haben und dann auch die anderen nicht offen sind für Personen, die es dann eigentlich schon geschafft haben, richtig gute Literatur rauszubringen.
Ja, also ich glaube, dass das generell so ein Thema ist, dass man einfach, wenn man irgendwie ein Foto sieht von einem Autor oder einer Autorin und dann so eine kurze Inhaltsangabe liest von einer Story, dass man dann irgendwie sagt, dass man das so zuordnen will. Also wenn jetzt irgendwie da ein Bild ist von einer jungen asiatischen Autorin und dann sind drei Inhaltsangaben, und dann muss man zuordnen, was jetzt ihr Buch ist und dass man dann irgendwie schon so Vorurteile hat, ja, das ist wahrscheinlich das mit der Romantik drinnen oder das ist wahrscheinlich das mit diesem Thema und so weiter. Und dass man davon ausgeht, dass irgendwas authentischer ist, aber es ist ja beides Fiktion und warum kann nicht jeder sich alles ausdenken quasi und ja, einfach so in diese Richtung. Ich glaube, dass es da schon sehr viel einfach Vorurteile gibt und auch so so unterbewusst, dass jetzt sich das niemand denkt, aktiv, ja, der kann ja nicht sowas schreiben, sondern dass das so unterbewusst ist, so das ist jetzt viel authentischer, wenn das von dem Autor kommt, als von ihr oder wie auch immer. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, es ist dann immer dieses in die Schublade stecken irgendwie nicht und
Also,
ja.
ich kenne das auch zum Beispiel, dass ich mir ganz oft denke, wenn ich jetzt irgendwie sowas suche, so eine Biografie von einer berühmten Frau, und dann schreibt das aber ein Mann, dann denke ich mir oft so, der kann das ja gar nicht nachvollziehen, weil der ist ja ein Mann. Wie kann der
Ja.
eine Biografie schreiben über die Marie Curie oder so?
Ja.
Also ich kenne das schon von mir selber auch, dass ich mir denke, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Das kann ja nicht so gut sein. Nur anhand, weil der halt James heißt und nicht Judy. So zum Beispiel jetzt.
Ja, wo es dann eigentlich egal sein sollte. Ja. Ha.
Ich glaube auch, dass dieser Film eben auch wichtig ist im Transport der Messages. Was jetzt so weltweit angeht, sprich, in Europa wird so ein Film wahrscheinlich ganz anders wahrgenommen als in den USA. Es wäre jetzt einmal interessant, dann zu wissen oder andere Rezensionen noch zu lesen von amerikanischen Kritikern, wie die dazu stehen oder wie die mit diesen transportierten Messages im Film quasi umgehen. Weil ich glaube, für uns Europäer ist diese Thematik immer sehr schwer nachvollziehbar und irgendwie überhaupt nicht greifbar, weil wir einfach damit, um ehrlich zu sein, sehr wenig bis gar nichts zu tun haben, und eigentlich nur von außen immer ein bisschen das analysieren können, ja.
Ja, wobei ich mir denke, es ist halt sowas, es geht ja da auch sehr viel darum, was dann die, ob das dann gefördert wird und ob das gekauft wird und so weiter. Und das ist schon sowas Ähnliches wie halt jetzt mittlerweile wird es so ein bisschen besser, aber generell ist es halt ganz oft auch so in Deutschland dieses Typische, dass halt hauptsächlich sowas gefördert wird, was Filme angeht, was halt irgendwie mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Dritten Reich oder mit irgendwie DDR oder so zu tun hat, weil man halt hier sich denkt, das sind die wichtigen Themen und das ist irgendwie was wertvoll ist zu erzählen. Und das geht schon so ein bisschen in diese Richtung, denke ich mir, dass einfach die Institutionen sagen, so ist das und das wird immer so bleiben, irgendwie so in die Richtung.
Ja,
Das ist jetzt
aber
natürlich nicht exakt das Thema, aber es geht schon in die
ja,
Richtung.
genau. Ist ja auch im Film drinnen, nicht, wo er dann für den Literaturpreis als Kritiker eingestellt wird,
Ah, das
wo
ist
dann
auch
ja
geil.
das. Das ist ja das Thema, genau so, ja, irgendwie, sie schauen irgendwie gleichzeitig, ja, es soll divers sein, aber dann ist immer dieses, warum machen sie das? Also, machen sie es nur, weil sie es machen müssen, genau, oder halt, weil sie es
Und da
wirklich
sind ja
wollen,
dann
oder
auch.
weil er halt ein guter Autor ist, der als Kritiker geeignet wäre, so.
Und da sind ja dann auch die zwei afroamerikanischen Autoren drinnen und eben drei Weiße. Und die drei Weißen sind die einzigen, die dafür stimmen, dass der Nummer 1 quasi das Buch werden soll. Also
Ja,
die
genau. Ja.
eigentlich so rein von außen quasi am wenigsten das einschätzen können, ob das jetzt,
Ja.
ob das repräsentiert oder nicht. Und ja.
Genau. Das ist eh, ja. Aber halt dann
Also
irgendwie nur,
deswegen, ich finde
weil's,
es
ja.
richtig gut, diese Themen einfach, über die man dann drüber sprechen kann nach dem Film. Das würde ich als großen Pluspunkt geben.
Und da würde ich jetzt nämlich auch wieder sagen, wie ich beim ersten Film bei Maestro schon angesprochen habe, wegen der Kategorie bzw. dem Genre. Der ist nämlich unter Komödien zu finden, lustigerweise. Habe irgendwie sehr überraschend gefunden, weil es für mich eigentlich keine klassische Komödie in dem Sinn ist, dass ich jetzt so oft lachen hat müssen über irgendwelche banalen Dinge oder so schnelle Witze. Glaube, mit Komödie ist er dann eher dort platziert worden, aufgrund dessen, dass es halt irgendwie Satire ist, ja. Oder habt ihr das Gefühl gehabt, dass ihr euch
Ja.
jetzt so weggeschmissen habt, den ganzen Film über?
Ja, nein, ich weiß, was du meinst. Das
Nicht?
ist ja, also auch die ganzen Familienthematiken, dass seine Mutter schlecht geht und so, das ist ja sehr traurig im Endeffekt und ist nicht so viel gute Komödie, genau. Ja. Das stimmt.
Ich finde halt nur, dass es ist schon irgendwie relativ leicht. Also er hat richtig große Themen drinnen, aber man schaut den Film so weg und es ist irgendwie schon relativ easygoing, obwohl da die Personen sterben und obwohl es da um Rassismus geht und um Vorurteile. Es ist schon leicht zu schauen, finde ich. Also jetzt rein von der Perspektive aus.
Das stimmt schon, ja. Das war auch bis zur Mitte des Filmes, wie ich den angeschaut habe, habe ich mir eigentlich, ich habe immer auf ein mehr, also ich habe immer mehr auf mehr Handlung gewartet quasi. Ich habe immer gedacht, jetzt passiert dann irgendwas, jetzt kommt ein kompletter Plot-Twist und jetzt passiert irgendwas anderes noch, weil ich irgendwie nicht erwartet habe, dass dieser Film so quasi, wie du sagst, leicht anzuschauen ist. Es wirkt auf den ersten Blick wie leichte Unterhaltung.
Also rein von das Einzige, was ich dem Film negativ anlasten würde, ist, dass der auch mal so diese Thematik drinnen hat, dass es zu Problemen kommt, weil Leute einfach nicht miteinander reden. So. Dass er einfach seiner Freundin nicht erzählen kann, ja, ich habe das geschrieben. Dass zum Beispiel in dem Streit, wo er dann nach Hause kommt und dann hat sie halt das Buch dort liegen und dann sagt sie, ja, das habe ich bekommen von der Freundin, bla bla, und das, ich habe das auch gelesen und finde es auch gut, und er sagt halt, ja, das ist halt Schund, und dass er dann nicht sagen kann, irgendwann in dem Moment, ja, ich war das. Das ist sowas, das mich so aufregt in Filmen irgendwie. Und egal, ob das realistisch ist oder nicht, aber ich kann das einfach nicht mehr sehen. Das ist was, was mich so wütend macht irgendwie. Okay. Der sagt einen Satz und dann ist der ganze Konflikt irgendwie gelöst. Und das ist was, was mich halt richtig stört. Aber das macht jetzt den Film insgesamt nicht schlechter, aber das ist halt was ich einfach überdrüssig bin.
Ich fand gerade diesen Punkt sehr interessant, den du da ansprichst, wie er das Buch bei ihr findet, weil ich da das Gefühl gehabt habe, dass er eigentlich sich dann aus dem Grund distanzieren wollte, weil eben selbst schon das so auf die Spitze getrieben hat, dass das quasi so eine banale Literatur ist und so einfach und primitiv geschrieben ist, dass er sich eigentlich da vor der wichtigsten Person, die sie eigentlich dann in dem Teil dann schon darstellt, quasi er sich nicht eingestehen möchte oder ihr das nicht sagen möchte, dass dieses Zeug von ihm kommt und sich dann eigentlich voll distanzieren will. Und dass sie quasi das Gefühl hat, er ist ein seriöser, guter Autor, der qualitätvolle Sachen bringt, wie sie auch mit dem Johnny Walker Whisky da auch quasi das so gut thematisieren im vorderen Teil schon, dass er nur blauen Whisky quasi machen möchte und aber jetzt eine Flasche roten Whisky produziert hat.
Ja. Das habe ich auch eigentlich mehr so gesehen, also relativ gut, weil irgendwie merkt halt dann irgendwie, da überwiegt halt dann sein eigener Stolz irgendwie. Ja. Er ist halt so der sophisticated Autor, genau. Und was dann sogar so weit geht, dass halt ihm eigentlich dann seine persönlichen Beziehungen dann weniger wichtig sind als das.
Ja, weil, ich weiß nicht, weil das Problem ist ja, dass es ja nicht den Effekt hat, weil ich kenne das schon, diese Situation, dass ich ein Bestseller-Autor bin, nein.
Bestseller-Podcaster.
Dass man irgendwie in so einer Beziehung ist und dass dann die zweite Person sich irgendwas anschaut oder so und man sich denkt, das ist aber Schund. Das ist aber Schund, und dass man dann sich irgendwie manchmal nicht so zurückhalten kann und dann sagt, ey, das ist aber Schund, was Schund ihr da gerade gemacht hat. Und dann ist aber eh schon vorprogrammiert so, dass das irgendwie weitergehen wird, dass dann die andere Person nicht sagen wird, so, ja, ich mag das aber, und dass du dann sagst, ja, okay. So, also es ist ja klar in dem Moment, dass das irgendwie zu Konflikten führen wird und dass dann er kann ja dann das. Ich finde schon, dass das irgendwie das rausnehmen würde, wenn er dann einfach erklärt, ja, ich war aber der Autor und ich habe das absichtlich so übertrieben geschrieben, einfach aus Trotz heraus, weil ich dachte, das wird eh niemals jemand kaufen. Ich will jetzt, dass einfach alles, was von mir gefordert wurde, wie so ein Kind quasi, wenn du dem sagst, ja, mal das nächste Bild ein bisschen blauer und dann ist es einfach das ganze Blatt blau, so.
Ja.
Und dann hätte man das ja auflösen können. Dann hätte sie ja irgendwie sagen können, ja, naja, darauf reagieren können. Aber so sagt er einfach, du beschäftigst dich nur mit Scheiße. Und ich bin aber der sophisticated Autor. Und so geht die
Ja.
Beziehung zum Bruch. Also, das finde ich irgendwie nicht. Keine Ahnung, fand ich irgendwie dumm.
Ich finde das jetzt super, was du gesagt hast. Das ist nämlich genau irgendwie wahrscheinlich dieser Punkt, wo man jetzt noch lange weiter diskutieren könnte, weil er weiß ja eigentlich schon, dass sie das Buch gut findet und er hätte eigentlich die Karte spielen können, dass er der überlegene Autor ist und dass er quasi über den Dingen steht und so genial ist, um das auch zu machen, weil er weiß, dass sich's gut verkauft. Und er hätte sich da
Ja.
eigentlich in eine sehr überlegene Position bringen können, aber sein Stolz ist ihm im Weg gestanden. Und ich glaube, dass das ein guter Punkt ist zu diskutieren, dass es vielleicht auch, wenn es jetzt zu den afroamerikanischen Einwohnern kommt in Amerika, dass vielleicht Stolz ein gutes Thema auch ist, dass man da diskutieren könnte, dass das vielleicht noch immer oft Überwindung kostet. Dann ein bisschen sachlicher das zu betrachten, dass da vielleicht wirklich diese ganze Erfahrung, die schon in den vorigen Generationen gemacht haben und alle Erlebnisse und so, dass die da mit drinnen stecken, dass vielleicht dieser Stolz dann oft im Weg steht und dass das vielleicht auch ein Lösungsansatz wäre, manchmal ein bisschen diesen Stolz abzulegen, sachlich zu sein und dass es dann vielleicht besser funktionieren wird. Jetzt bei der weißen und schwarzen Community, in beide Seiten wahrscheinlich, ja.
Ja.
Ist vielleicht auch eine Message,
Ja.
die man so
Ja.
mitnehmen kann. Also ich glaube, dass es auch das ist, dass man viel reininterpretieren kann in auch kleine Szenen.
Ja. Ja, das stimmt, das ist arg.
Aber kennt ihr nicht so Filme, wo es wirklich einfach sowas ist, wo man sich einfach, wo einfach so eine Kleinigkeit ist und wenn der das sagen würde, dann wäre irgendwie alles okay. Und ich finde, das gibt es extrem oft in Filmen. Dass irgendwie da so ein Konflikt entsteht, dadurch, dass einfach jemand was nicht sagt, aber jetzt nicht sowas, was das Leben von dem verändern würde, weil was ist das Schlimmste, was passiert, wenn er zu ihr sagt, ich bin das. Ich habe das selber geschrieben.
Ich glaube, zu
Dass halt
dem
dann irgendwie das
Zeitpunkt,
geleakt wird,
ja, genau,
dass er
ja.
das ist.
Ich glaube, das wäre dann das Schlimmste, dass er, ich glaube, dass er sie, weil es ist ja bis zum Ende nicht klar, weil es ja dann umschwingt, wie wir schon gesagt haben, dass sie dann ein Ende finden, wie es bei dieser Preisverleihung, wie es rauskommt, dass er der Autor von dem Buch ist, dann ist, quasi zu dem Zeitpunkt war das ja noch nicht klar, dass das jemals rauskommt, dass er hinter diesem Buch steht. Und ich glaube, deshalb wollte er es eigentlich auch geheim halten zu dem Zeitpunkt in der Szene. Also das ist dann schon relativ klar, warum er es dann nicht gesagt hat.
Aber es ist halt seine, irgendwie, die sind ja da schon länger in einer Beziehung. Das ist jetzt nicht
Ja.
so das erste Mal, dass sich die
Ja.
treffen. Und ja, ich weiß schon, aber ich finde es irgendwie trotzdem, war für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich mir dachte, das ist,
Okay.
aber das ist halt vielleicht so einfach so subjektiv wahrscheinlich anscheinend.
Aber
Ja,
ich finde
und ich.
gerade das, was wir jetzt diskutiert haben auch und auch die vorigen Themen, machen ihn schon zu einem Anwärter für einen Oscar. Also ich glaube, dass die Nominierung dadurch schon sehr gerechtfertigt ist. Aufgrund dessen auch, dass halt so viele offene Themen jetzt noch drinnen stecken und so viele Denkanstöße.
Ja. Und
Deswegen, ich habe jetzt noch die letzte Frage an euch. Wie fandet ihr das am Ende? Dass da quasi so durchgespielt wird. Wir wissen nicht, wie wir das wirklich auflösen. weil wir wissen es ja wirklich nicht, was dann passiert ist bei der Preisverleihung. Und deswegen zeigen wir jetzt quasi so Brainstorming auf die Leinwand gebracht. Es könnte das sein oder das oder was. Wie
fandet ihr das? Ja, da, das wäre irgendwie so generell, dass ich mir zum Schluss gedacht habe, dass irgendwie der Film gut funktioniert hätte, wenn es gar nicht den Film, jetzt was drin in den Film machen, geben würde. Das war irgendwie dann ein bisschen too much schon, finde ich. Also es hätte, finde ich, auch funktioniert, wenn es nur ums Buch gegangen wäre. Und wie das ausgeht, hätte auch gereicht eigentlich irgendwie. Das ist dann halt immer ein bisschen dieses, generell, was mit so einem Oscar-Film immer so teilweise ein bisschen stört, wenn es dann immer darum geht, wie man Filme macht und dass die dann auch immer gewinnen. Weiß nicht. Ich meine, bei dem Film ist es irgendwie saukomplex, weil es halt eh die Selbstironie drinnen hat. Von, sie sagen ja sogar zwischen einmal, ja, das ist nur Oscar-Bait. Also, aber das, ja, weiß nicht, war irgendwie ein bisschen zu viel für mich dann schon.
Ja, da stimme ich da eigentlich voll zu. Und vor allem, ich finde es dann auch so lustig, weil dann die letzten Szenen quasi auch ein bisschen die Gesamtausrichtung des Films definieren. Also quasi, wenn ja, er dieses ja. eine mögliche Ende, wo quasi er dann zu ihr hinfährt und er dann mit ihr spricht und eigentlich die Verleihung verlässt, dann wäre es eigentlich ein kompletter Liebesfilm, um ehrlich zu sein. Dann ist nämlich die Beziehung das, was dann den Film ausmacht und vielleicht nicht gerade das Buch, sondern das Buch war dann nur Mittel zum Zweck, dass er zu Liebe findet. Ja, ja. Und auf der anderen Seite mit dem Ausgang, der dann quasi wieder alles auf die Spitze treibt, dass er erschossen wird von der Polizei, ist eigentlich das brandaktuellste Thema, über das man eigentlich immer diskutiert, dass man quasi sagt, okay, er ist nur erschossen worden, weil er quasi wieder schwarz ist. Wäre es quasi ein weißer Auto gewesen, wäre das Ende komplett absurd gewesen, dann hätte es keinen gekratzt, aber so ist es irgendwie wieder aufgeregt gewesen. Und dann finde ich es aber gut, dass man sich eher dann ein bisschen mehr für dieses Ende entschieden hat, dass er erschossen wird, weil es halt wieder auf die Spitze getrieben worden ist. Und dann finde ich wieder, ist der Fokus wieder mehr am Buch. Und aber ich finde das irgendwie sehr gut, auch diese verschiedenen Enden. Macht die Story dann sehr interessant nochmal.
Ich finde es auch, ich habe auch so gemischte Gefühle, weil es ist für mich schon so ein Film, wo ich mir denke, es ist nicht ganz klar, wie man den beenden soll. Was man jetzt wirklich so als den Punkt, wie man den Punkt setzt. Also, und es gibt ja auch manchmal, gab es schon Filme, wo es dann ein alternatives Ende gibt und dann ist irgendwie so die Meinung, das wäre eigentlich besser gewesen. Also als Beispiel zum Beispiel bei Get Out, Spoiler für Get Out, der Film hört ja so auf, dass er da rauskommt aus dem Haus, wo er halt festgehalten wurde und dann kommt sein Freund und rettet ihn. So mehr oder weniger. Und dann gibt es halt so ein alternatives Ende, dass dann die Polizei kommt und das ist halt nicht sein Freund und dann wird er halt irgendwie dort dann festgenommen oder so, weil die glauben, ja, er muss ja Täter sein. Quasi. Das, ja, heißt, stimmt, das ist halt so das alternative Ende. Und ich finde hier bei American Fiction war es schon so ein bisschen, genau wie der Jan das schon meinte, wenn er jetzt erschossen wird, das war für mich zu drüber irgendwie, weil nur weil die in den Medien sagen, ja, er ist ein gesuchter Verbrecher, dann schaut die Polizei bei sich in die Unterlagen und sieht, na, wir haben da nichts über den. Aber wird schon stimmen. Wir verhaften den jetzt mal mit unserem größten Team, ja. Und wenn er sich wehrt, erschießen wir den. Das war irgendwie richtig dumm, finde ich. Und auch das andere, wenn er zu ihr geht, dann ist es halt plötzlich so rein, so auf diese Love Story auf einmal, was eigentlich im Film nur so nebenbei war. Also ich finde, irgendwie passt es schon, aber es ist auch so ein bisschen so ein... ich kann mich halt nicht entscheiden, deswegen hier gebe ich euch ein paar Optionen und dann ist es ein bisschen so ein Trick quasi, damit man sich nicht entscheiden muss. So.
Ist vielleicht auch nochmal das Ende dann nochmal eine Message darin verpackt, dass es quasi auch darum geht, in gewissen Situationen, die es vielleicht, also wenn es Konflikte gibt in Amerika zwischen der schwarzen und weißen Community, wie man dann damit umgeht, dass es quasi mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt, indirekt, dass da vielleicht nochmal ein Message verpackt ist am Schluss dann, dass hey, so könnte man es anlegen, dann wird es so ausschauen, so könnte man es machen, dann wird es so ausgehen.
Vielleicht kommt das wahre Ende ja dann erst bei der Oscar-Verleihung.
Ja, genau.
Oder Siegesrede.
Sonst kurz, ganz kurz noch, den Jeffrey Wright hier, den Hauptdarsteller, den sehe ich richtig gern. Ich finde, er macht das auch richtig gut und ich glaube, ich kann mir fast alles von dem anschauen. Ich finde den richtig. Der hat eine gute Präsenz und der hat irgendwie sowas Sympathisches und den finde ich auch richtig gut. So für die Figur passt er auch irgendwie. Zum Abschluss, wie würdet ihr das jetzt raten, wenn ihr die jetzt in eine Reihenfolge packen müsstet, die Filme im Jahr? Das sind es natürlich jetzt nur zwei, das ist natürlich jetzt schwierig, aber wie würdet ihr das so sagen, was war da am besten?
Richtig schwer irgendwie gerade bei den Filmen. Also ich finde es generell für den Oscars irgendwie extrem schwer zu sagen, was da jetzt gewinnen wird und was nicht. Keine Ahnung. Irgendwo Maestro und American Fiction, Platz 1, 2 bei mir und dann Nyad irgendwie.
Ja, ich würde mich doch
Aber
da auch anschließen. Ich meine, dadurch, dass ich Maestro nicht gesehen habe, fällt er natürlich raus, aber ich würde schon sagen, dass American Fiction für mich quasi mehr Inhalt hatte dann als Nyad und auch mehr Themen mit sich bringt. Und ich glaube, bei einer Oscar-Nominierung würde ich da auch sagen, dass American Fiction vielleicht mehr Chancen hätte. Aufgrund dessen auch, dass es Nyad ja in einer anderen Form als Dokumentarfilm schon gibt, finde ich, ist das wahrscheinlich umso schwieriger jetzt dann.
ich finde auch, American Fiction ist am besten, so von den drei Filmen. Und der Maestro ist vom Filmischen her besser, finde ich. Und Nyad hat mich dann am Ende mehr berührt, als sie da so verschrumpelt aus dem Wasser kommt. Also die sind auch super schwer zu vergleichen. Die würde ich jetzt nicht so raten, aber von den drei am besten würde ich schon sagen, ist American Fiction. Kann man am meisten mitnehmen und hat man auch Spaß irgendwie. Genau. Okay. Habt ihr noch irgendwas zu den Oscars? Also ich möchte jetzt nicht nochmal die Liste durchgehen. Das war echt schmerzhaft beim letzten Mal, aber irgendwann gab es auch kein Zurück mehr.
Eigentlich eh nur das. Ich hätte mal gedacht, dass danach vielleicht einfacher wird, ein bisschen so eine Ahnung zu haben, was jetzt gewinnen könnte, aber irgendwie ist es jetzt noch schwieriger geworden. Das ist.
Ja, dieser Best, also vielleicht bester Film, habt ihr da eine Meinung? Das könnten wir vielleicht noch durchnehmen. Bester Film ist so die Hauptkategorie, aber das,
Schauen,
ich wüsste sonst weiter, würde ich nicht gehen, weil sonst sind wir wieder in dem Loop vom letzten Mal gefangen. Also,
ja.
da sind halt sehr viele Nominierungen. American Fiction, Anatomie eines Falls, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things und Zone of Interest.
Nein, ich kann es echt nicht sagen. Weil vielleicht jetzt so American Fiction, weil es halt so die Selbstironie wäre irgendwo. Aber Maestro
Also,
jetzt auch.
ich tue mir immer schwer bei den Oscars, weil ich fühle immer dieses Ratespiel aus hier, dieses mit dem Ankreuzen. Und für mich ist es irgendwie immer schwierig zu entscheiden zwischen, was mir am besten gefällt persönlich und was ich irgendwie glaube, dass das wirklich gewinnt. Das ist halt richtig schwer, weil jetzt im Nachhinein, ich habe da nicht alle Filme, ich habe tatsächlich, fehlt mir von der Liste nur Zone of Interest. bis jetzt. Und persönlich im Nachhinein, was so am größten ist, ist wirklich Past Lives, glaube ich, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Und dann kommt schon für mich Oppenheimer, wo ich auch glaube, dass der Chancen hätte. Wobei das halt die Sache ist, dass der Oppenheimer und Barbie, die hatten halt diesen riesen Hype, so, genau. Und das, was auch geil war, aber im Nachhinein fühlt sich das dann halt an, dass das so aufgebauscht wurde. Und Past Lives habe ich halt geschaut, da wusste ich super wenig über den Film und da gab es auch wenig Hype drum, deswegen kann man die schwer vergleichen.
Ja, es wird, glaub, wird jetzt interessant sein, wie die Oscars dann damit umgehen. Quasi, ob die dann den Hype unterstützen oder ob da quasi wirklich dann das runtergebrochen wird und wirklich nochmal auf alle Themen eingegangen wird, so wie es normal eigentlich sein sollte. Und vielleicht auch mal ein paar Kandidaten, die man vielleicht nicht so am Schirm hatte, die vielleicht nicht den großen Hype hatten, dass man da sagt, okay, da steckt es wirklich im Detail und das macht es wirklich jetzt Oscar-reif.
Also generell muss ich das liebe ich immer, das immer wieder zu erwähnen, weil ich immer noch glaube, dass viele Leute das nicht wissen. Es ist ja bei den Oscars so, dass da tausende Leute abstimmen und dass es dann, ich finde, auch wenn ich selber drüber rede, ich stelle mir das oft so vor, trotz besseren Wissens, dass da irgendwie 12 Leute an einem Tisch sitzen und so drüber reden, ja, was gewinnt dieses Jahr? Und das ist halt überhaupt nicht so. Und deswegen ist es, glaube ich, auch noch mal schwieriger, das einzuschätzen. Aber Zone of Interest glaube ich nicht dran, das wäre irgendwie komisch, weil ja, weil der bei internationalen Filmen auch nominiert ist, weil die da hauptsächlich Deutsch sprechen und ich weiß nicht, ob es das jemals gab, außer bei Parasite. Parasite hat bester ausländischer Film und bester Film gewonnen. Das war ja richtig geil damals. Aber ich glaube, sonst ist es ziemlich unwahrscheinlich. Das ist meine einzige Prediction. Aber bei der nächsten Folge haben wir dann alle noch große Anwärter noch gesehen, zusätzliche, und die Oscars sind auch schon vorbei und dann wissen wir, wer es dann wirklich geworden ist.
Dann können wir drüber diskutieren, ja, und dann können wir schauen, ob es für uns auch klar war, ja.
Ja.
Genau. Okay, dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Aushalten der technischen Probleme. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, danke.